SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. 2 Tage Ukraine-Gespräche in Berlin. Die Hauptstadt der Bundesrepublik war Weltbühne für die internationale Diplomatie. Der Höhepunkt gestern Abend, das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz mit europäischen Staats- und Regierungschefs, mit Spitzen von EU und NATO und den US-Unterhändlern. Am Ende stand eine gemeinsame Erklärung der Europäer. Unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina berichtet.
Die Erklärung zur Ukraine, die die Bundesregierung gestern Abend verschickt hat, ist nur 3 Seiten lang. Aber die Inhalte lassen aufhorchen. Vor allem dieser Punkt. Die Europäer schlagen eine multinationale Truppe vor, die einen Waffenstillstand absichern soll. Unter europäischer Führung, aber mit Unterstützung der USA. Das Ziel: Russland davon abhalten, noch einmal anzugreifen. Mit diplomatischen und nachrichtendienstlichen Mitteln, aber im Zweifel auch durch den Einsatz von bewaffneten Streitkräften. Und die Europäer wollen dafür sorgen, dass die Ukraine eine eigene verteidigungsfähige Armee behält. Von 800.000 Soldaten in Friedenszeiten ist die Rede. Dem russischen Regime wäre eine möglichst schwache ukrainische Armee lieber. Getragen wird die Erklärung von mehreren europäischen Ländern. Außer Deutschland sind zum Beispiel auch Frankreich und Großbritannien dabei. Und auch die USA waren bei den Gesprächen eingebunden. Schon vor dem europäischen Spitzentreffen hat Kanzler Merz eine positive Zwischenbilanz gezogen. Er sieht nach den Verhandlungen der USA und der Ukraine die Chance auf einen echten Friedensprozess.
US-Präsident Donald Trump scheint mit im Boot zu sein. Er wurde gestern Abend ins Kanzleramt dazugeschaltet zum gemeinsamen Abendessen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Wie Trump die Ukraine-Diplomatie bewertet, das fasst unser Korrespondent in Washington, Carsten Kühntop, zusammen.
Aus Sicht des US-Präsidenten kommt ein Waffenstillstand in der Ukraine in Reichweite. Vor Reportern im Oval Office sagte Trump wörtlich: "Ich glaube, wir sind jetzt näher dran als je zuvor." Mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, Bundeskanzler Merz und weiteren europäischen Politikern habe er dazu sehr lange und sehr gute Gespräche geführt. Der Präsident äußerte sich sehr anerkennend über die Europäer. Sie hätten den Bemühungen um einen Waffenstillstand enorme Unterstützung gegeben.
Wie der russische Präsident Wladimir Putin auf die westlichen Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine reagiert, ist noch nicht bekannt. Für die neue Chefin des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, Blaise Matravely, stellt Putin eine Bedrohung dar. In ihrer ersten öffentlichen Rede warnte sie, Russland versuche, Staaten und Kritiker einzuschüchtern. Putins Mittel seien Mordversuche, Cyberangriffe, Brandstiftung und Sabotage. Aus London berichtet unser Korrespondent Christoph Prössel.
Russland wolle die Ukraine unterwerfen und bedrohe die NATO. Der Export von Chaos sei in der russischen Außenpolitik Absicht, sagte die 48-Jährige, die im Oktober ihr Amt an der Spitze des Auslandsgeheimdienstes angetreten hat. Jenseits des zermürbenden Krieges in der Ukraine teste Russland den Westen in einer Grauzone mit Maßnahmen, die gerade so unter der Schwelle zum Krieg seien. Blaise Matravely nannte Drohnenangriffe auf Flughäfen, Cyberattacken und Angriffe auf kritische Infrastruktur im Meer.
Nach dem Terroranschlag in Sydney auf ein jüdisches Fest mit 15 Toten gehen die Ermittlungen weiter. Die Tat des 50-jährigen Vaters und seines 24-jährigen Sohnes hat offenbar einen islamistisch motivierten Hintergrund. Australien will nun die Waffengesetze verschärfen. Aus dem ARD-Studio Singapur berichtet Florian Barth.
Die beiden Attentäter des Terroranschlags am Bondi Beach waren offenbar von der Terrororganisation Islamischer Staat beeinflusst. Nach Angaben der Polizei wurden im Auto der Täter neben 2 selbstgebauten Sprengsätzen auch 2 IS-Flaggen gefunden. Auf die Kritik, nicht genug gegen Antisemitismus im Land getan zu haben, erwiderte Premierminister Albanese im Fernsehsender ABC: "Wir tun, was wir können. Die Ideologie des IS habe zu der Bereitschaft geführt, einen Massenmord zu begehen."
Im Zusammenhang mit dem Tod des Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seiner Frau hat die Polizei den jüngeren der beiden Söhne des Paares festgenommen. Das hat die Polizei inzwischen bestätigt. Nils Dams berichtet.
Nick Reiner, der Sohn von Rob Reiner und seiner Frau Michelle Singer, ist 32 Jahre alt. Gegen ihn werde wegen Mordverdachts ermittelt. Das sagte der Polizeichef Jim McDonald bei einer Pressekonferenz. Der Sohn des Paars soll als Teenager mehrfach in einer Entzugsklinik und zeitweise auch obdachlos gewesen sein. Die LA Times berichtet, dass er in einem Gästehaus auf dem Grundstück der Eltern in Los Angeles gewohnt hat. Am Samstag sollen Vater Rob und Sohn Nick auf der Weihnachtsfeier des Comedians Conan O'Brien gestritten haben. Am Sonntag habe die Tochter, die Eltern dann mit Stichverletzungen in deren Haus gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Auf den Tod reagierten viele Hollywood-Stars und Politiker bestürzt.
Ein 21-Jähriger in Magdeburg soll möglicherweise einen islamistischen Anschlag geplant haben. Das hat eine Sprecherin des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt mitgeteilt. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion Heike Lüttich.
Der junge Mann stammt nach Angaben der Behörden aus Zentralasien und war am vergangenen Freitag nach entsprechenden Äußerungen in Gewahrsam genommen worden. Dadurch sollte ein möglicher Anschlag auf eine größere Menschenmenge verhindert werden. Das Landesinnenministerium bereitet jetzt die Abschiebung des Mannes vor. Die Begründung lautet auf tatsachengestützte Prognose zur Abwehr einer terroristischen Gefahr. Genauere Angaben zu dem Fall gibt es bisher nicht. Vor einem Jahr hatte ein Mann bei einer Amokfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt 6 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Der Prozess gegen ihn läuft derzeit.
Der Hackerangriff auf die Hochschule Mainz vor gut 3 Wochen war wohl ein Erpressungsversuch. Nach Angaben der Hochschulleitung verfolgte der Angriff primär wirtschaftliche Ziele. Das Landeskriminalamt ermittelt. Aus Mainz berichtet SWR-Reporter Golo Schlenk.
Was die Hacker gefordert haben, ist nicht bekannt. Durch die Cyberattacke Ende November musste das komplette IT-System der Hochschule aus Sicherheitsgründen heruntergefahren werden. Inzwischen, heißt es auf SWR-Anfrage, ist die Hochschule wieder per E-Mail erreichbar. Auch andere für die Verwaltung wichtige Dienste würden mittlerweile wieder funktionieren. Der Studienbetrieb und die Bearbeitung von Bewerbungen würden laufen. Die Hochschule Mainz hat Studierende aufgefordert, wachsam zu sein. Man beobachte bereits, dass es mehr Phishing-Mails gebe, also gefälschte Nachrichten, bei denen es darum geht, Daten abzugreifen. Es könnte auch passieren, dass sich Trittbrettfahrer meldeten, die behaupten, gestohlene Daten gegen Geld wieder zurückzugeben.
An der Universität Stuttgart ist der Grundstein für den Bau eines neuen Hochleistungsrechenzentrums gelegt worden. Dort soll nach Angaben der baden-württembergischen Landesregierung die nächste Generation von Supercomputern entstehen. Die Einzelheiten von SWR-Reporterin Julia Georgi.
Rund 180 Millionen Euro soll das neue Hochleistungsrechenzentrum kosten. Das Land übernimmt 140 Millionen, der Bund die restlichen 40. Neben Supercomputern wird es in dem neuen Gebäude auf dem Campus in Stuttgart-Vaihingen auch eine KI-Fabrik geben. Damit soll laut dem Finanzministerium europaweit bedeutende Infrastruktur für künstliche Intelligenz entstehen. Das Gebäude soll außerdem energieeffizient werden. Die Abwärme des Supercomputers wird in das Wärmenetz des Campus eingespeist. Für dieses Konzept wurde das Projekt letztes Jahr mit einem Award ausgezeichnet.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In einigen Regionen bleibt es wieder längere Zeit neblig trüb, vor allem entlang des Oberrheins zwischen Bodensee und Donau sowie vom Rhein-Main-Gebiet bis zur Vorderpfalz. Sonst scheint auch mal die Sonne. Die Höchstwerte heute 0 bis 11 Grad.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Opportunistisch, bürgerfern, machtbesessen. Das sind 3 verbreitete Meinungen über Politiker. Man redet auch gerne über die da in Berlin und meint damit, dass der Politikbetrieb im Bundestag wenig mit dem zu tun hat, was die Menschen vor Ort bewegt. Doch Politikerinnen und Politiker machen einen Knochenjob. Da sind die Sitzungswochen im Bundestag, die oft bis spät in die Nacht dauern. Hinzu kommt die Arbeit in den Fachausschüssen, von denen die Öffentlichkeit wenig mitbekommt. Und Abgeordnete sind ja auch in ihren Wahlkreisen gefordert, wollen, müssen dort Präsenz zeigen. Warum Politik machen trotz des schlechten Images und der vielen Arbeit ein toller Job sein kann, das will ich jetzt mit Ellen Demuth von der CDU besprechen. Sie ist 43 Jahre alt, sitzt seit dieser Legislaturperiode neu im Bundestag, hat im Februar das Direktmandat im Wahlkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz gewonnen. Frau Demuth, Bundestagsabgeordnete, ist das Ihr Traumjob?
Ehrlich gesagt, ja. Es ist für mich eine riesengroße Ehre und ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich im vergangenen Februar in den Bundestag gewählt worden bin und dort die Interessen aus meiner Region, aber auch von allen Menschen in Deutschland vertreten darf.
Was ist denn das besonders Reizvolle an dieser Tätigkeit, an dem Amt Bundestagsabgeordnete? Was ist das für Sie?
Also es hat mir in den letzten Monaten sehr große Freude bereitet, dass ich schon viel für die Menschen in meinem Wahlkreis bewegen konnte. Und das passiert im Bundestag, wenn man in der Regierung ist, dann schafft man wirklich viel. Also ich konnte zum Beispiel erreichen, dass jemand, der im Ausland in Gefangenschaft saß, freigekommen ist, dass Menschen hier vor Ort Zuschüsse bekommen haben für den Bau von Denkmälern, für hier die Infrastruktur vor Ort, dass es hier vorangeht in verschiedenen Projekten. Und das ist einfach super erfüllend, wenn man das hier so miterlebt.
Solche Erfolge, wie viel Mut macht Ihnen das? Ist das der Ansporn, wirklich weiterzumachen mit der täglichen politischen Arbeit, die ja auch manchmal nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist?
Ja, das stimmt. Es kommt jede Woche eigentlich eine andere Hürde. Also ich denke mir schon als Politikerin auch von Woche zu Woche, hoffentlich ist es mal eine gute Woche ohne große Zwischenfälle. Aber ich habe ein Zitat an meinem Kühlschrank, das passt gut zu Ihrer Reihe. Da hängt nämlich, wer Mut zeigt, der macht Mut, von Adolf Kolping. Und jeden Morgen, wenn ich da mein Porridge raushole, sehe ich dieses Zitat. Und das baut mich auch immer wieder auf, weil das ist auch so. Wenn man mutig vorangeht, dann macht man mehr Menschen Mut, auch mitzumachen und den Kopf auch wieder nach oben zu nehmen und voran in die Zukunft zu schauen.
Frau Demuth, Sie machen schon lange Politik. 2011 wurden Sie Abgeordnete im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Von 2021 bis 2025 waren Sie stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag. Seit März nun sitzen Sie im Bundestag. Ist der Berliner Politikbetrieb schneller, härter, kräftezehrender?
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ja, der ist total krass. Also die Schlagzahl in Berlin ist nochmal eine ganz andere als in Mainz. Zum Beispiel der Lobbyismus in der Hauptstadt und die Anzahl von Mails, auch von Bürgern, die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung auf den Bundestag ist einfach eine ganz andere als im Landtag.
Sie sitzen im Bundestag als Direktkandidatin für den Wahlkreis Neuwied, haben schon gesagt, dass das für Sie auch eine Ehre ist. Ist das Mandat deshalb für Sie mit einer besonderen Verantwortung auch verbunden, weil Sie eben direkt gewählt worden sind von den Menschen im Wahlkreis Neuwied?
Ja, also ich fahre ja sehr häufig durch meinen großen Wahlkreis. Von einem Ende bis zum anderen sind es 1,5 Stunden. Und wenn ich durch die Orte fahre und dort auch an den Häusern vorbei und die Menschen dort sehe und auch mit Menschen spreche, dann denke ich ganz oft darüber nach, was diese Menschen wohl in ihrem Leben bewegt und was ich wohl für sie in Berlin tun kann oder was sie erwarten, was ich tun soll. Und dieser Verantwortung bin ich mir deshalb sehr bewusst. Also ich versuche auch immer aufmerksam zuzuhören und vor Ort mir überall Bilder zu machen, woran es fehlt, zum Beispiel bei der gesundheitlichen Versorgung oder der digitalen Infrastruktur, um die Interessen dann auch in Berlin möglichst gut zu vertreten.
Mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, das ist ganz wichtig, denn Politik ist die Kunst des Machbaren. Das haben wir in den ersten gut 8 Monaten der schwarz-roten Koalition auf Bundesebene erlebt, weil eben beide Seiten nicht alles umsetzen konnten. Das ist ganz klar in so einer Koalition, gerade von zwei Partnern, die doch sehr unterschiedlich sind. CDU, CSU auf der einen Seite, SPD auf der anderen Seite. Was sagen Sie den Menschen in Ihrem Wahlkreis in Neuwied, die Sie gewählt haben und mit der Politik der CDU in dieser Bundesregierung nicht einverstanden sind?
Ja, das Thema kommt natürlich häufig. Das wissen wir ja draußen. Die Politikverdrossenheit ist riesig. Dann sage ich immer, es ist ganz schwierig. Wir sind zwei unterschiedliche Parteien in der Regierung, aber das beste Bündnis, das sich noch finden ließ. Und es gibt halt leider nur diese Mehrheit von 12 Stimmen. Und da ist es dann immer schwierig, weil kleine Gruppierungen dann immer einen Hebel haben, diese 12 Stimmen für ihre Interessen zu benutzen, haben wir in den letzten Wochen gesehen, dass wir zusammenfinden. Und ich sage den Menschen immer, es ist noch die beste Möglichkeit, diesen Kompromiss in der Demokratie zu finden. Weil wenn jemand alleine regiert und alles alleine bestimmen kann, das ist auch nie gut fürs Land. Und ich versuche den Menschen Hoffnung zu machen, zu sagen, bitte seht, es werden Erfolge kommen, es geht halt leider auch nicht von heute auf morgen, und versuche zu erklären, wie komplex die Lage auch insgesamt innen- und außenpolitisch ist.
Können Sie die Menschen mit diesen Argumenten überzeugen?
Viele werden dann wirklich ruhiger. Ja, viele sagen dann auch, ja, das haben wir gar nicht gewusst und das müsst ihr auch ehrlicher den Menschen sagen, wenn ich auch sage, welche außenpolitischen Zwänge halt unser Land auch wirklich umtreiben und was uns auch alles drohen kann, je nachdem, welches Szenario auf uns zukommt, dann sagen viele Menschen, ja, okay, gut, und lenken dann auch ein und sagen, ja gut, wenn das so ist. Sie wollten das ja auch gar nicht so aggressiv sagen, sagen dann viele. Und also ich hoffe, dass sie dann auch nachdenklich nach Hause gehen und darüber nachdenken und vielleicht sich auch nochmal vergewissern, dass die Demokratie die beste Staatsform ist, die wir haben hier im Land.
Vielen Dank, Ellen Demuth. Die CDU-Politikerin ist seit März 2025 Bundestagsabgeordnete, hat das Direktmandat im Wahlkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz gewonnen. Die SWR aktuell Mutmachgeschichten. Morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Sofia Naumova. Sie ist 18. Vor 3 Jahren kam sie als Flüchtling aus der Ukraine nach Schönau im Schwarzwald und hat dort im Sommer ein 1er-Abi gemacht. Wie sie den Neuanfang gemeistert hat, das erzählt mir Sofia Naumova dann morgen früh.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die EU-Kommission stellt ihre Vorschläge für eine Reform des Verbrenneraus vor. Sie will den Weg frei dafür machen, dass auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zugelassen werden können. Sabrina Fritz.
Bereits vergangene Woche sind mögliche Lockerungen durchgesickert. Danach könnten 10% CO2 künftig erlaubt sein. Wie genau diese berechnet werden sollen und welche Modelle dann in Zukunft noch erlaubt sind, darüber werden heute weitere Informationen erwartet. Doch das ist erst der erste Schritt. Auch das EU-Parlament und die 27 EU-Länder müssten einer Lockerung noch zustimmen. Einige Länder, zum Beispiel Spanien, sind dagegen. Aus Deutschland ist der Druck hoch, auch künftig Verbrennermotoren zuzulassen. Die deutsche Autoindustrie ist seit Monaten in der Krise. Tausende Mitarbeiter haben ihren Arbeitsplatz bereits verloren.
Das Europäische Parlament in Straßburg stimmt heute über eine Abschwächung des Lieferkettengesetzes ab. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich in Brüssel darauf verständigt, dass die Vorgaben nur noch für wenige große Unternehmen gelten sollen. Die Abstimmung heute gilt als Formsache. Ebenfalls heute verleiht das Europäische Parlament den diesjährigen Sacharow-Preis für Menschenrechte. Ausgezeichnet werden zwei in Belarus und Georgien inhaftierte Journalisten. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche ist heute zu Gast in Israel. Die CDU-Politikerin will dort Gespräche für eine deutsch-israelische Energiepartnerschaft führen. Auch das Thema Sicherheit wird eine Rolle spielen. Anne-Kathrin Mellmann.
Deutschland profitiere von einer hochentwickelten israelischen Sicherheitsindustrie wie Hightech und Cybersicherheit, so die CDU-Ministerin. Das Ziel ihrer Reise sei, diese Bereiche mit der starken deutschen Industrie zusammenzubringen. Darüber hinaus wolle sie über Energiesicherheit sprechen. Bei ihrem Antrittsbesuch in Israel trifft sie in Tel Aviv und Jerusalem mehrere Ministerkollegen, unter anderem Außen- und Wirtschaftsminister sowie Wirtschaftsvertreter. Eine große Wirtschaftsdelegation begleitet sie. Deutschland ist der wichtigste Wirtschaftspartner Israels in der Europäischen Union. Das Handelsvolumen beträgt 8 Milliarden Euro.
Vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim beginnt heute die Verhandlung über die Lagerung von Atommüll im Zwischenlager Philippsburg. Die Stadt und drei Anwohner haben gegen die entsprechende Genehmigung geklagt. Rebecca Plies.
Die Kläger stellen die Sicherheit des Zwischenlagers auf dem ehemaligen Kernkraftwerksgelände in Philippsburg in Frage. So sei beispielsweise die Abwehr eines Drohnenangriffs oder der Schutz im Fall eines Flugzeugabsturzes nicht gewährleistet. Sie gehen deswegen vor dem VGH gegen die vom Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung erteilten Genehmigung vor. Eilanträge waren zuvor vom Gericht abgelehnt worden. Im Zwischenlager sind 106 Castor-Behälter mit radioaktivem Müll aus dem Kernkraftwerk Philippsburg untergebracht. Die letzten vier Behälter sind vor einem Jahr aus der Wiederaufbereitungsanlage La Hague eingetroffen. Der Müll soll in Philippsburg bleiben, bis ein Endlager gefunden ist.
Der Karlsruher Gemeinderat beginnt heute mit seinen Beratungen für den Doppelhaushalt 2026-27. Wegen der Finanzkrise der Stadt werden die umfangreichsten Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre diskutiert. Matthias Zurawski.
160 Millionen Euro muss die Stadt Karlsruhe in den kommenden beiden Jahren einsparen. Tut sie das nicht, drohen massive Einschränkungen durch das Regierungspräsidium. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können, sollen die Stadträte unter anderem einer zweijährigen Schließung des traditionsreichen Rheinstrandbads und der schrittweisen Streichung des Geschwisterzuschusses für Kita-Kinder zustimmen. Kultureinrichtungen sehen sich durch ebenfalls geplante Zuschusskürzungen von 8,7% in ihrer Existenz bedroht. Die Maßnahmen sind stark umstritten.
In Ludwigshafen übergibt die parteilose Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck heute in ihrem Büro die Ernennungsurkunde an ihren Nachfolger Klaus Blättner von der CDU. Jutta Steinruck scheidet am 31. Dezember aus dem Amt. Die Jugendabteilung der Caritas Mainz, Young Caritas, will wohnungslose Menschen im Winter unterstützen. Dafür haben sie die Hilfsaktion Warm durch die Nacht ins Leben gerufen, die am Nachmittag startet. Ilona Hartmann.
Es geht darum, wohnungslosen Menschen in Mainz in der Weihnachtszeit eine Freude zu machen. Dafür haben die Helferinnen und Helfer schon seit Wochen zum Beispiel wärmende Kleidung wie Handschuhe, Wollsocken, Schals und so weiter gesammelt, aber auch andere nützliche Dinge wie Taschentücher, Feuerzeuge und Kosmetikartikel. Bürgerinnen und Bürger konnten dafür kleine Weihnachtspäckchen bei der Caritas abgeben. Heute Nachmittag gehen die Mitarbeitenden der Young Caritas dann an die Orte, an denen sich Wohnungslose in Mainz meist aufhalten, und verteilen die Sachen dort.
Ein friedliches Weihnachtsfest, das wünschen wir uns alle. Viele sind schon in Weihnachtsstimmung. Nur die Politiker in Berlin, die haben noch sehr viel zu erledigen in dieser Woche. Deshalb sollten Sie heute mal einmal kurz durchatmen, bevor es zum Endspurt geht, meint Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Besinnlichkeit, glühweinselige Weihnachtsfeiern, entspanntes Bummeln auf der Suche nach originellen Geschenken. Alles, was die Adventszeit so besonders macht, spielt im politischen Berlin gerade nur eine Nebenrolle. Vor allem, wenn mal schnell noch Friedensverhandlungen für die Ukraine eingeschoben werden, mit allerhöchster Sicherheitsstufe mitten in der Stadt. Wenn über dem Weihnachtsmarkt der Helikopter kreist und Scharfschützen auf den Dächern im Regierungsviertel liegen, dann fühlt sich das nicht so unbedingt an wie ein paar Tage vor dem christlichen Friedensfest. Aber heute ist Durchatmen möglich. Wir beruhigen uns alle mal wieder, kommen runter und finden unsere Mitte. Hoffentlich. Denn ab Mittwoch haben Bundestag und Bundesrat ein derartiges Mammutprogramm vor sich, dass es einem schwindelig werden kann. Ganz ohne Glühwein.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.